Liebe Gemeinde, wie halten Sie es mit dem Träumen? Also mit den sogenannten Lebensträumen. Sagen Sie, ach, das Träumen, das ist doch noch was für junge Leute. Als ich jung war, da hatte ich auch noch Träume vom Leben. Davon, was ich mal erreichen möchte. Davon, wie die Welt einmal aussehen könnte. Aber im Laufe der Jahre habe ich erfahren, wie hart die Realität ist. So, dass Sie längst aufgehört haben, noch zu träumen. Ganz so, wie der Volksmund dann ja auch sagt, Träume sind Schäume. Mach dir besser keine Illusionen vom Leben, sonst bist du schlecht beraten. Oder gehören Sie eher zu denen, die sagen, nein, das ist wichtig, Träume zu haben. Ziele und Visionen, die einen antreiben. Einer Vision zu folgen, das muss kein Tagtraum sein, sondern wird zu einer Kraftquelle für den Alltag. Ein Traum hilft, den eingeschlagenen Weg zu gehen, selbst dann, wenn es schwierig wird. Das beste Beispiel für diese positive Sicht auf das Träumen ist der schwarze Bürgerrechtsaktivist und Pastor Dr. Martin Luther King. Von ihm kennen viele die berühmten vier Worte I have a dream. Ich habe einen Traum. Was war das für ein Traum? War das der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär? Nein. War das der naive Wunsch nach Friede, Freude, Eierkuchen? Auch nein. Es war auch noch nicht mal der Traum von ihm selbst, dem jungen Prediger aus Alabama zur Zeit der 60er Jahre, der am eigenen Leib erlebt hat, wie Menschen mit schwarzer Hautfarbe ungerecht behandelt wurden und als Menschen zweiter Klasse angesehen wurden. Sein Traum war Gottes Traum. Gottes Traum von einer Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Ohne Apartheid und ohne das Denken, bestimmte Menschen seien besser als andere. Martin Luther King, dem Mann, der die Apartheid in den USA, der die Apartheid dann in den USA wirklich abschaffen sollte, dem ging es nicht um seine privaten Wunschträume, sondern um die konkrete Umsetzung einer Forderung Gottes aus dem biblischen Buch Amos. Die hat er oft selber zitiert. Da heißt es, es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Warum bestand er darauf, dass dieser Satz nicht nur ein frommer Wunsch war und man ihn vielleicht in ein paar Poesiealben hätte schreiben können oder man hätte es verorten können nach dem Motto, ach ja, der fromme Pastor, der wünscht sich etwas. Warum hat Martin Luther aber daran festgehalten, dass er gesagt hat, nein, das kann auch politische Realität werden? Schauen wir einmal auf sein Leben. Martin Luther King, er wurde am 15. Januar 1929 geboren. Er wurde erst Michael King genannt, aber mit 5 Jahren hat sein Vater in kurzer Hand ihn Martin Luther King umbenannt, weil sein Vater auf einer Deutschlandreise so beeindruckt war von unserem Reformator Martin Luther. Martin Luther King, er war verheiratet, war Vater von 4 Kindern, war Doktor der Philosophie, Baptistenpastor in Montgomery, Alabama. Er ist später Friedensnobelpreisträger geworden und Empfänger von über 300 akademischen Auszeichnungen und Preisen. Er wurde in nur 13 Jahren seiner Tätigkeit, das muss man auch sagen, 20 Mal verhaftet. Er wurde mehrfach brutal zusammengeschlagen. Und einmal stach ihm sogar jemand einen Brieföffner zwischen die Rippen. 3-mal flogen Bomben in sein Haus. Und trotzdem, Trotzdem hielt er daran fest. Der Drang nach Freiheit und Gerechtigkeit, das war für ihn unaufhaltsam. Geschlagen werden, das war seine Meinung, ist machtvoller als Schlagen. Die Kraft des Leidens ist wirkungsvoller als die Macht der Gewehre. Das könnte man sagen, ist doch verrückt. Ja, aber das war nicht verträumt. Er hat sich an den Weisungen Jesu aus der Bergpredigt festgehalten und das eben bis zum Letzten. Es war am 4. April 1968, da ist er Opfer eines Attentats geworden. Noch am Vorabend seines Todes hat er in einer Predigt von seiner Überzeugung gesprochen. Und er hat das seinen Menschen mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, wir erreichen eines Tages das verheißene Land der Freiheit. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Keine 24 Stunden später ist er tot. Die eigentliche Predigt am Vorabend seiner Ermordung handelte vom Gleichnis des barmherzigen Samariters aus dem Lukasevangelium. Und ich zitiere einige seiner Worte. Er sagte, der Priester und der Levit aus der Geschichte stellten sich die Frage, was wird passieren, wenn ich dem Verletzten helfe? Sind die Räuber, die ihn niedergeschlagen haben, nicht noch in der Nähe? Die beiden sind dann an dem Verletzten vorbeigegangen. Der barmherzige Samariter aber fragte sich, was passiert, wenn ich dem Verletzten nicht helfe? Und das ist die Frage, die ich habe und die ihr euch stellen solltet. Was passiert, wenn ihr einfach nichts tut? Gott hat uns befohlen, auch die Schutzlosen hier auf Erden zu kleiden, die Milch und den Honig des gelobten Landes auch jenen Kindern in den Slums zu geben, die sich keine warme Mahlzeit pro Tag leisten können. Man hat mich davor gewarnt, nach Memphis zu kommen. Was gehen dich die Arbeitsrechte der Müllmänner an, hat man mir gesagt. Aber dürfen die nicht gerade von einem Prediger des Evangeliums erwarten, dass er den Mund aufmacht und im Namen Gottes, wie Amos sagt, es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach? Das war die Predigt, die er am Vorabend seines Todes gehalten hat. Man fragt sich, wo kommt das her, dieses Bewusstsein, diese Sehnsucht nach einer besseren Gerechtigkeit? Vielleicht waren es solche Szenen, die sich vor seinem Haus abspielten, in dem er viele Jahre lebte. Vor seinem Haus Nummer 309 in der South Jackson Street gab es eine Bushaltestelle. Und dort wiederholte sich, vorzugsweise bei Regenwetter, immer dieselbe Szene. Schwarze zahlten vorne beim Busfahrer ihr Ticket, wurden dann aber wieder rausgeschickt, um hinten im Bus auf den für Neger reservierten Sitzen Platz zu nehmen. Wenn dort aber nichts mehr frei war oder Weiße schon saßen, schloss der Busfahrer die Tür und fuhr los. Das war ein beliebtes Spielchen zur Demütigung der Schwarzen. 1955, am Abend des 1. Dezember, da fährt die Näherin Rosa Parks müde von einem langen Arbeitstag mit dem Bus nach Hause. Und als da ein Weißer sie auffordert, ihren Platz für ihn frei zu machen, und das Recht hatte er, weigerte sie sich. Sie wird daraufhin von der Polizei verhaftet. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist dann der Beginn einer massenhaften Bürgerrechtsbewegung. Rund 50.000 berufstätige Afroamerikaner gingen über ein Jahr lang zu Fuß zur Arbeit. Und am 381. Tag des Streiks 1957 gab der Staat Alabama nach. Die Rassentrennung in Behörden, Restaurants, in Bahnen und Bussen wurde aufgehoben. Ein erster kleiner Erfolg. Und es folgte dann eine ganz lange Phase von gewaltlosen Demonstrationen, von zahllosen Widerständen und Rückschlägen. Die friedlichen Protestler, sie sind oft brutaler Gewalt ausgesetzt gewesen. Und doch gaben sie und allen voran Martin Luther King ihren Traum nicht auf. Ihren Traum davon, dass sich doch wirklich etwas ändern kann. Am 28. August 1963 hält der 34-jährige Martin Luther King in Washington eine Rede. Und sie sollte sich dann in das kollektive Menschheitsgedächtnis einprägen. I have a dream, das waren seine Worte, ich habe einen Traum. Und dann erzählt er den Menschen von seinem Traum. Und es sind dann vor allem diese 3 Minuten, die in die Geschichte eingehen, in denen er sich ganz von seinem Manuskript löst und ganz frei davon spricht, was ihn aufgrund seines Glaubens so sehr antreibt. Und er benutzt dabei viele biblische Sprachbilder aus den Prophetenbüchern von Jesaja, von Amos, spricht von den Psalmen, von den Gleichnissen Jesu. Das ist ein ganz spontaner Mix. Es ströme das Recht wie Wasser und der Friede wie ein nie versiegender Bach. Das zitiert er natürlich wieder. Alle Völker werden am Tisch des Friedens sitzen. Das ist so seine Vision. Berge der Verzweiflung werden weichen und ein Haus aus Steinen der Hoffnung wird gebaut. An einer Stelle heißt es, ich habe einen Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sich nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Ich habe heute einen Traum. 250.000 Menschen hörten ihm zu, seinem Traum, getragen von seinem schier unerschütterlichen Glauben. Und im Jahr darauf verabschiedet Präsident Johnson für die Schwarzen in den USA das Bürgerrechtsgesetz. Martin Luther King erhält später den Friedensnobelpreis. Das könnte man sagen, toll. Eine Erfolgsgeschichte durch und durch. Da sieht man doch, dass es sich lohnt, am Traum Gottes festzuhalten. Aber es gab und es gibt eben auch diese andere Seite. Nicht nur das Attentat auf Martin Luther King zeugt davon, dass dieser Traum von einer besseren, heileren Welt noch lange nicht zu seinem Ziel gekommen ist. Bis heute ist der Rassismus in Amerika und überall auf der Welt nicht überwunden, im Gegenteil. Und er scheint wieder mehr und mehr im Vormarsch zu sein. Aus den USA gibt es immer wieder Berichte von Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und von dieser großen sozialen Ungleichheit. Hier in Europa und in Deutschland, da werden die nationalistischen und rechten Gedanken immer lauter ausgesprochen und die Wahlergebnisse sprechen für sich. Ist es da wirklich noch realistisch und angebracht, an so einem Traum festzuhalten, an einem Traum Gottes von einer gerechten und friedvollen Welt? Oder ist das nicht total realitätsfern? I have a dream. Es war die Sängerin Mahalia Jackson, die war damals sehr berühmt. Sie war es, die Martin Luther King während seiner Rede zurief: Martin, erzähl ihnen von deinem Traum. Und das war dann erst der Anstoß, als dass er sich von seinem Manuskript gelöst hat. Martin, erzähl ihnen von deinem Traum. Ich glaube, wir Christen sind gerade in Zeiten wie diesen genau dazu aufgerufen. Erzählt von euren Träumen, von euren Hoffnungen und erinnert euch an die großen Verheißungen, an die Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Und erzählt davon und handelt auch danach. Das ist ja auch der Auftrag Jesu an seine Jünger, an seine Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und gleichzeitig ist das ein großer Zuspruch, wenn er sagt, ihr seid das Salz dieser Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ein biblischer Auftrag lautet, wenn dein Kind dich fragt, dann erzähl ihm. Das war auch einmal Kirchentagslosung. Wenn dein Kind dich morgen fragt, dann erzähl ihm die Geschichten, die die Menschen mit Gott erlebt haben. Und erzähl's deinen Kindern so, dass sie Teil seiner eigenen Geschichte werden können. Erzähl von dieser anderen Welt, die möglich ist. Komm, sag es allen weiter. Jesus selbst hat es gesagt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wo ist es, wenn wir es doch so schwer nur sehen? ist es genau dort, wo wir Liebe wagen, wo Freiheit und Frieden zumindest versucht wird, dort, wo wir uns weiterhin dafür einsetzen, auch wenn es uns manchmal so sinnlos erscheint. Dort ist Gottes Reich schon mitten unter uns. In den Sprüchen in der Bibel steht ein Wort, da heißt es, ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Ein Volk ohne Vision, ein Volk, also Menschen, wenn sie sich abfinden mit der Welt, wie sie nun mal ist, die geht zugrunde. Wenn wir Menschen uns also abfinden mit Krieg und Waffengeschäften, mit Hunger und Kindern, die sich selbst überlassen sind, mit flüchtenden Menschen, die auf den Meeren ertrinken oder in Lagern wie Gefangene behandelt werden. Wenn wir resigniert sagen, ich kann ja doch nichts ändern, gleichgültig, dann sind wir Menschen ohne einen Traum. Der Papst hat einmal gesagt, die schlimmste Form der Globalisierung ist die Gleichgültigkeit. Wir sind an die Liebe gewiesen. Liebe hat unbedingt den anderen, den Nächsten im Blick. Unabhängig von seiner Hautfarbe, unabhängig von seiner Geschichte. Und Menschen ohne Vision, ohne die Vision der Liebe, sie gehen letztendlich zugrunde. Stattdessen sind wir aufgefordert, das Wünschen wieder zu lernen, sich zu sehen und sich auszustrecken nach etwas, das größer ist. Wir sollen Liebe wagen, Gottesliebe, Menschenliebe, Nächstenliebe. Wir sollen dieses Salz sein. So unverzichtbar wie Salz sollen wir uns untermischen, wir sollen würzen. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht, macht einen Unterschied. Ihr habt doch diese große Botschaft, die ich euch gegeben habe. Von einem anderen großen Schwarzen, von Nelson Mandela, stammen diese Gedanken und mit diesen möchte ich schließen. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns erschreckt. Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Wer bin ich? Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es die Kinder tun. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, dann geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. In diesem Sinne, lasst uns auch in dunklen Zeiten Licht sein, Salz sein, Träume wagen und eben von dieser Hoffnung weitersagen, die Jesus in uns hineingelegt hat. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Amen.